Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Sie hören DRS 2 mit Reflexe. Drei Buchstaben, nämlich KFG, dominieren die heutige Sendung. KFG steht für Kulturförderungsgesetz. Und mit diesem Gesetz ist es so eine Sache. Lange und erwartungsvoll haben Städte und Kantone, aber auch Kulturschaffende diesem Gesetz entgegengefiebert. Groß war die Enttäuschung, als der Bundesrat das KFG und das revidierte Pro Helvetia-Gesetz im vergangenen Sommer vorlegte. Mutlos, katastrophal, ein Rückschritt, so lautete das Urteil. Das habe die Kultur definitiv nicht verdient. Am Mikrofon begrüßt sie Karin Salm. Nun, am 21. und 22. Februar, also morgen und übermorgen, wird die Kulturkommission des Nationalrates sich erstmals über die enttäuschenden Entwürfe zum Kulturförderungsgesetz und Pro Helvetia-Gesetz beugen. Unsere gewählten Politikerinnen und Politiker von rechts bis links dürfen oder müssen sich mit Kultur beschäftigen, mit einem Thema, das doch eher selten auf der Traktandenliste auftaucht. Sie müssen eine Haltung entwickeln zu einem Kulturfördergesetz, in welchem der Bund beschließt, sich aus der direkten Kulturförderung zurückzuziehen, in welchem die soziale Vorsorge der Kulturschaffenden kein Thema ist, in welchem die Städte und Kantone keine Mitsprache haben, wenn der Bund seine kulturpolitischen Schwerpunkte festlegt. Ein Gesetz, in dem die Kulturschaffenden nicht vorzukommen scheinen. Das hat Guy Kneter auf den Plan gerufen. Guy Kneter ist freier Autor.
Also wir stellen fest, dass sehr viele Politikerinnen und Politiker die Kultur und die Kulturarbeit in diesem Land so gar nicht direkt kennen. Und wir möchten unsere Anliegen, die wir ja haben, die wir auch in der Vernehmlassung eingebracht haben, einfach sehr direkt deutlich machen und erklären. Wir möchten da vielleicht auch mal erklären, was eigentlich die Existenzbedingungen von Kulturschaffenden in der Schweiz sind. Das wissen eben viele Politikerinnen und Politiker auch nicht. Die stellen sich manchmal etwas vor, sie stellen sich oft etwas vor, was ganz berühmte Leute betrifft, aber ein grosser Teil der Kulturschaffenden ist eben nicht so berühmt, hat aber auch einen langen künstlerischen Weg hinter sich, hat eine Ausbildung, hat ein Studium hinter sich und macht unter Umständen eben wichtige Arbeit in dem Land.
Und darum hat der Autor Guy Kneter zusammen mit Swiss Kultur, dem Dachverband der Kulturschaffenden, die Aktion «Kunst trifft Politik» ausgeheckt. Die Idee, alle 200 National- und 46 Ständeräte werden von einem Schauspieler, einer Komponistin, einer Fotografin, einem Clown oder einer Videokünstlerin besucht. Im Gespräch von Angesicht zu Angesicht erzählen sie dann unter anderem davon, dass 90% der freischaffenden Schauspieler keine 4'000 Franken pro Monat verdient, dass die Hälfte der Kulturschaffenden keine zweite Säule hat, weil sie mit ihren verschiedenen kleinen Anstellungen die Schwelle für die berufliche Vorsorge selten erreichen. Christoph Reichenau, Kultursekretär der Stadt Bern, ist mit allen kulturpolitischen Wassern gewaschen. Als Kenner der nationalen Kulturszene hat er 1986 und dann 1994 die hitzigen Diskussionen rund um die Kulturprozent-Initiative und den Kulturartikel erlebt. Als ehemaliger Vizedirektor des Bundesamtes für Kultur hat er sich mit dem KFG beschäftigt. Zur Aktion «Kunst trifft Politik» meint er kurz und bündig.
Also es ist eine absolut sinnvolle Aktion, weil ich denke, alles, was man besser kennt, kann man auch politisch besser einordnen und damit unterstützen.
Christoph Reichenau, Kultursekretär der Stadt Bern und Mitglied der Konferenz der Schweizer Städte für Kultur, ergänzt.
Kulturdiskurs ist dann am richtigen Ort angekommen, wenn er wie irgendein anderes politisches Feld behandelt wird. Das heißt, mit den ganz üblichen Mechanismen und mit den üblichen Auseinandersetzungen. Wir gehen ja davon aus, dass diese Kultur eine wichtige Infrastruktur des Landes ist, dass sie damit mit öffentlichen Mitteln unterstützt und gefördert werden soll. Und dann soll sie bitte auch in den ordentlichen politischen Formen verhandelt werden. Dass dann damit nicht die Kunst gemacht ist, auf die wir alle angewiesen sind, das ist ein ganz anderes Feld. Aber da, wo die Formen, die Mechanismen, die Massnahmen, letzten Endes auch die Höhe der eingesetzten Mittel verhandelt wird, da denke ich, kann Normalität nur das anzustrebende Ziel sein.
Christoph Reichenau, der die Aktion «Kunst trifft Politik» mit Applaus begrüßt, bezeichnet die Kultur nüchtern als Infrastruktur.
Ich glaube, der Ausdruck stammt von Moritz Leuenberger, der einmal gesagt hat, Kultur sei eine zentrale Infrastruktur dieses Landes, genauso gut wie die großen öffentlichen Bauwerke, Verbindungen und so weiter. Ich glaube, Kultur legt den Boden für eine gewisse Verständigung der verschiedenen Angehörigen von Gemeinschaften in diesem Land, also ist eine ganz wichtige Kohäsionsklammer. Ich denke aber auch, dass Kultur uns als Einzelnen hilft, uns in der Gesellschaft zurechtzufinden, uns zu orientieren. Und was ist denn wichtiger in einer Demokratie, als das eine Haltung zu haben, wenn es um die Mitentscheidung wichtiger Fragen geht? Also von daher, glaube ich, ist der Ausdruck Infrastruktur nicht übertrieben.
Nun, was sagen Parlamentarierinnen und Parlamentarier eigentlich dazu, dass sie in diesem Jahr, in dem das KFG den ordentlichen Parkour durch die politischen Mühlen nehmen wird, was sagen Sie dazu, dass Sie Besuch erhalten werden von Schauspielerinnen, Autoren, Musikern und Videokünstlerinnen? Hier in Reflexe kommen 5 zu Wort, 5 Mitglieder der Kulturkommission des Nationalrates. Diese WBK, diese 25-köpfige Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur, wird sich morgen und übermorgen zum ersten Mal mit dem Gesetzesentwurf beschäftigen müssen. Es kommen zu Wort Jean-François Steiert von der SP, SVP-Nationalrat Christoph Mörgeli, Ruth Genner von den Grünen, CVP-Nationalrätin Brigitte Haberli. Den Anfang macht die Freisinnige Doris Fiala.
Ich denke, dass es großartig ist, wenn tatsächlich die Kulturschaffenden den Dialog suchen mit der Politik. Es ist wirklich eine ganz andere Welt. Ich finde das großartig, wenn die Kultur auf uns zukommt, wenn Künstler auf uns zukommen. Ich bin nicht nur offen, sondern ich bin erfreut, solche Künstlerinnen oder Künstler kennenzulernen.
Und keine lästige Lobbyarbeit, weil sie werden ja vermutlich bombardiert ständig.
Ja, das ist aber bei jedem Geschäft so. Es sind nicht alle Geschäfte gleich sympathisch. Und ich denke, mit Kulturschaffenden den Kontakt zu pflegen, das ist eine Bereicherung. Das ist wirklich spannend. Ich freue mich auf diese Kontaktnahme.
Wenn neben Bau, Pharma und weiteren Lobbyisten jetzt auch Kulturlobbyisten sich an uns heften, ist das sicher keine schlechte Sache. Ein bisschen mehr Kultur kann dem Parlament sicher nicht schaden, dem Land im Übrigen auch nicht. Ich kann das nur begrüßen.
Aber ich glaube, es ist doch etwas seltsam, wenn dieselben Kreise, die ja sonst wirtschaftliche Lobbyarbeit verteufeln, jetzt Staatskulturlobby in alle Himmel preisen. Ich bin da eher skeptisch.
Ich finde es eine interessante Idee, weil wir dann alle jemanden ganz spezifisch treffen und auch persönlich austauschen können über die Situation der oder des Kulturschaffenden.
Sind Sie schon Opfer geworden?
Also Opfer sehe ich mich sowieso nicht. Ich werde gerne dann eine Person treffen. Das ist noch nicht erfolgt.
Ich begrüße diese Idee und als Einstieg in diese Beratungen gratuliere ich Swisskultur zu diesem originellen Vorgehen. Und ich glaube, es wird das Ziel auch nicht verfehlen, die Nähe zu den Kulturschaffenden eben zu verstärken.
Die CVP-Nationalrätin Brigitte Haberli und mit ihr die WBK-Mitglieder von SP, FDP und den Grünen scheinen sich auf den Austausch mit den Kulturschaffenden zu freuen, erachten die Gespräche als nötig, ebenso die große Anhörung, die am 21. und 22. Februar in der WBK, der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur, stattfinden wird. Herr Mörgeli bleibt standhaft skeptisch. Einen Nachmittag und einen Morgen lang haben die Kulturverbände, die Vertreter der Städte, der Kantone, aber auch einzelne Künstlerinnen und Künstler Gelegenheit, der WBK ihre Änderungswünsche und Forderungen darzulegen. Ein wesentlicher Punkt, auf den sie pochen werden, sind die Werkbeiträge. Der Bund will sich mit dem KFG nämlich aus der direkten Kulturförderung verabschieden. Das Bundesamt für Kultur und die Prohelvetia sollen sich nur noch auf die Verbreitung und die Vermittlung von Kultur und das Verteilen von Preisen konzentrieren. Die direkte Förderung, das heißt das Verteilen von Geld an die Kreation, soll ausschließlich Sache der Städte und Kantone sein. Der Bundesrat begründet das mit der Subsidiarität. Der Autor Guy Kneter.
Der Bund sagt, man zieht sich dort raus, um die Subsidiarität zu wahren. Also eigentlich, wir tun in dem Bereich nichts, weil das die anderen tun. Und das ist ein völliger Unsinn. Also das ist eine eigentlich neue Definition der Subsidiarität. Bisher hieß die Subsidiarität eben, dass man ergänzt, dass man Dinge, die fehlt, die nächstobere Stelle wahrnimmt. Und nicht eigentlich zu sagen, ja, die unten machen das ja, wir ziehen uns da raus. Ich finde, es ist absurd. Das ist klar, dass alles, was direkt zur Kreation geht, dass das Heikelste ist, weil das die größten Diskussionen auslöst. Also das braucht auch den meisten Mut. Das ist natürlich was anderes, als wenn man irgendeiner bekannten Persönlichkeit einen Preis vergeben kann und ein Foto machen kann, wie der Bundesrat das tut oder wie der Direktor des BAGS das tut. Das braucht ja nicht viel. Und das ist klar, das ist das Risiko, das ist da, wo sich die Kulturförderung angreifbar macht. Aber es ist die effizienteste Form von Kulturförderung überhaupt. Also ich habe jetzt auch nochmal nachgefragt wegen dem Filmpreis, der jetzt gerade vergeben wurde. Die Preissumme ist da 380.000 Franken, habe ich erfahren. In der Zeitung hatte ich gelesen, dass für diese Filmpreise 610.000 Franken ausgegeben würden. Das wurde mir jetzt noch nicht bestätigt, weil diese Abrechnung offenbar noch nicht vorliegt. Aber man kann generell ausgehen davon, dass bei Preisen sicher die Hälfte bis drei Viertel eben alles drumherum ist. Also die Kosten an Juryarbeit, an Preisverleihung, an Events, an was weiß ich, an all dieser Güpli-Kultur. Und ich habe nichts gegen Preis. Ich finde das sehr schön, wenn es einen nationalen Literaturpreis geben würde, wenn auch eben sehr bekannte und gestandene Leute öffentlich von unseren höchsten Stellen diese Anerkennung bekämen, das fände ich sehr wichtig. Aber wenn man das auf Kosten eigentlich dieser Grundförderung macht, die bisher bestand, die sehr direkt eben zu Leuten ging und die an alle, also wichtigen Leute ging, ich kenne kaum einen Autor oder eine Autorin, die das bisher nicht bekam. Ich finde, das ist eine ganz komische Vorstellung, man nimmt das weg und macht dann eben diese Preise.
Dass sich der Bund nicht aus der direkten Kulturförderung auf- und davon machen dürfe, sagt auch Swisskultur, der Dachverband der Kulturschaffenden. Das sagt auch die Konferenz der Schweizer Städte für Kultur und ihr Vertreter Christoph Reichenau. Auch wenn der Bund in der Kulturförderung nur Juniorpartner sei, 80% der öffentlichen Kulturgelder kommen von den Städten und Kantonen, und auch wenn mit dem Streichen der Werkbeiträge der Bund nur knapp 2 Millionen Franken umlagern würde, der Rückzug sei ganz falsch, sagt Christoph Reichenau.
Und zwar sind wir nicht primär der Meinung, dass es da um das Geld geht, das dann allenfalls fehlen würde. Ich glaube, das könnte man mittelfristig zu kompensieren versuchen. Hingegen geht es darum, dass da ein Blick auf eine Kulturlandschaft dann fehlen würde, der für uns ganz wichtig ist. Wir haben in den Städten einen regionalen Blick, die Kantone haben eine etwas weitere Perspektive. Aber nur der Bund kann das ganze Land letzten Endes einigermaßen adäquat anschauen und auch die Beziehungen zum Ausland für einzelne Kulturschaffende und ihre Werke. Und da gehen wir davon aus, dass es eine Bundesaufgabe geben muss in dieser Förderung, die man nicht einfach Geld delegieren kann auf die unteren Ebenen. Und wir sind auch dezidiert der Meinung, dass das eine Aufgabe der Stiftung Pro Helvetia sein soll.
Ein zweiter Punkt, bei dem die Kulturschaffenden und ihr Dachverband Swisskultur bei den Parlamentariern Aufklärungsarbeit betreiben will, ist die soziale Sicherheit, genauer die berufliche Vorsorge. Tatsache ist nämlich, dass ein Großteil der Kulturschaffenden bei der beruflichen Vorsorge der zweiten Säule durch die Maschen fällt. Die Löhne aus den vielen, oft wechselnden Anstellungen sind zu tief, um die BVG-Schwelle zu erreichen. Der Komponist Daniel Furter war bis vor kurzem Rektor der Hochschule für Musik und Theater in Zürich und ist jetzt Präsident der Swisskultur. Und Swisskultur fordert, dass das Kulturförderungsgesetz die soziale Sicherheit der Kulturschaffenden berücksichtigt. Und zwar soll sich der Bund an einer nationalen Vorsorgeeinrichtung beteiligen können und von Förderbeiträgen einen Prozentsatz an eine Vorsorgeeinrichtung einbezahlen.
Ja, ich kann da auf meine Vergangenheit zurückschauen. Ich habe, und werde das jetzt wieder machen, viele Bühnenmusiken geschrieben. Ich hatte circa 10 Bühnenmusiken im Jahr zu schreiben, im deutschsprachigen Bereich. Jede dieser Bühnenmusiken hat etwas eingebracht, so 5.000, 7.000, so Franken. Das waren meistens verschiedene Theater. Eine Zeit lang habe ich vielleicht 4 oder 5 für Schauspiel aus Zürich schreiben dürfen. Der Rest war wieder andere Theater. Das konnte auch mal ein Fernsehspiel, Fernsehfilmmusik sein, Dokumentarfilmmusik, ein Radiohörspiel. Ich habe jedes Mal andere Arbeitgeber. Und ich habe die vielleicht einmal im Leben und dann nie mehr. Und die Gefahr ist natürlich sehr latent, dass wenn ich als junger Mann angefragt werde, dass ich sage, naja, was ist denn mit meiner Fürsorge im Alter, interessiert mich doch nicht. Dass ich also auf einen Vorschlag sehr schnell eingehe, der sagt, komm, wir ziehen dir das nicht ab, kriegst auch nichts von uns, dafür hast du dieses Honorar. Das habe ich auch so gehandhabt und das ist falsch. Und ich bin jetzt sehr froh, dass, glaube ich, die meisten meiner Kollegen und auch der jüngeren Kollegen es beginnen anders zu sehen und sehen, dass es nicht angeht, auf ein Alter hinzusteuern, wo man dann einfach als Sozialfall dasteht, sondern man muss für sein Alter planen, um nicht in unwürdige Zustände zu kommen, auch was die weitere Ausübung des Berufes betrifft. Ich möchte nicht einem Publikum Klavierspielen zur Last fallen in einem Alter, wo das eigentlich nicht mehr zumutbar ist, nur weil ich noch irgendwie zu meinen Honoraren etc. kommen muss. Das darf niemandem passieren.
Wollen Sie die Wahrheit wissen? Ich kann von der AHV allein nicht leben, bekomme keine Pension und bin auf Zusatzverdienste angewiesen. Das antwortet die 88-jährige Schauspielerin Maria Becker auf die Frage, warum sie heute noch auf der Bühne stehe. Diese Antwort hat sie der Swisskultur gegeben, die ihre Verbesserungsforderungen zum KFG in einer Broschüre festhält. Man staunt und denkt, diese Antwort ist doch glatt erfunden.
Nein, das ist sicher nicht gefällt. Ich kann das, da das nicht ganz unbekannt ist, dass ich auch der Sohn einer älteren Schauspielerin bin, kann das von meiner Mutter auch sagen. Das hat natürlich über die ganzen Vorsorgefragen, die uns heute beschäftigen, auch damit zu tun, dass das früher noch viel ärger war. Also die kleine Sparversicherung, die beispielsweise am Schauspielhaus Zürich für diese Generation vorgesehen war, das hilft nun gar nirgends hin. Also insofern ist da die alte Generation ganz besonders betroffen. Es ist überhaupt kein Fake und es ist aber auch für jüngere Leute, die eben in solchen Patchwork-Verhältnissen arbeiten, ganz entscheidend, dass hier etwas geschieht.
Auch Christoph Reichenau und mit ihm alle anderen städtischen Kulturbeauftragten blasen gemeinsam mit Swisskultur ins gleiche Horn. Kulturförderung heiße eben, sich um adäquate Produktionsbedingungen für Künstlerinnen und Künstler zu bemühen.
Und das endet jetzt einfach nicht beim einzelnen Werk und bei der einzelnen, beim einzelnen Projekt, sondern es soll ja eine Möglichkeit geben, ein Leben lang sich dem zu widmen, was man nicht anders tun kann oder was man für die Gesellschaft leistet. Und dazu gehört, wie bei jedem anderen Arbeitsverhältnis, ein Minimum an sozialer Sicherheit. Und deshalb sind wir der Meinung, es kommt schon darauf an, wo man diese Frage aufgreift. Für uns gehört sie zentral zur Förderung an sich, weil Förderung im Kulturbereich im Wesentlichen heißt, Zeit zu erhalten, um etwas zu tun. Und mit dieser Zeit ist die Lebenszeit sehr, sehr eng verbunden.
Dabei ist es Christoph Reichenau, aber auch der Swisskultur wichtig zu betonen, dass niemand an eine Künstlerpensionskasse nach deutschem Vorbild denke, sondern es gehe nur darum, dass der Bund berechtigt sein soll, an Vorsorgeeinrichtungen beizutragen und dass er bei seinen eigenen Fördergeldern Beiträge an eine berufliche Vorsorge mit berücksichtige, quasi als Arbeitgeberbeitrag. Dieses vehemente Eintreten dafür, dass die berufliche Vorsorge Teil des Kulturförderungsgesetzes wird, mag erstaunen. Denn vom Bund kommen nur 20% der öffentlichen Kulturgelder. Mit 30% aus den Kantonen und 50% aus den Städten sind eigentlich Sie, die Kantone und Städte, die Hauptakteure. Das heisst, wenn die soziale Vorsorge so wichtig ist, müssten logischerweise die Städte in Kooperation mit den Kantonen etwas unternehmen.
Ja, das kann man machen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man machen wird, wenn es nicht gelingen sollte, das in diesem Kulturförderungsgesetz des Bundes hineinzuschreiben. Aber auf der anderen Seite ist es ja so, dass man auf den verschiedenen Ebenen letzten Endes zum Teil unterschiedliche Aufgaben wahrnimmt. Und ein ganz wichtiger Punkt auf der Bundesebene, das ist die Rechtsetzung in den Rechtsgebieten, die mit der Kultur zusammenhängen. Ich sage als Beispiel das Urheberrecht, es gibt andere Beispiele, das Steuerrecht, aber das Sozialversicherungsrecht ist eine Bundessache. Und hier sind wir eben der Meinung, dass weil der Bund an sich Gesetzgeber ist in diesem Bereich, er die kleine Zusatzleistung in Bezug auf die Kultur von sich aus leisten sollte. Ich sage noch einmal, wenn es nicht gelingt, dann werden wir kaum untätig bleiben auf der Ebene der Kantone und der Städte.
Also gibt es da auch schon ganz konkrete Vorschläge, wie man das zu bewerkstelligen hat?
Es gibt das alles, ja, und es gibt an sich im Prinzip eine Absichtserklärung, eine gemeinsame der Kantone, der Städte, mit Swisskultur, dem Dachverband der Künstlerinnen und Künstlerorganisationen, wo man freiwillig bereit wäre, diese Beiträge abzuziehen und in eine Kasse zu geben.
Dass das Thema der sozialen Sicherheit tatsächlich drängt, zeigt auch der Umstand, dass der Kanton Aargau sich mit dem Gedanken trägt, die berufliche Vorsorge im kantonalen Kulturgesetz aufzugreifen. Wenn die Kulturkommission des Nationalrates sich in den kommenden beiden Tagen über das eidgenössische Kulturförderungsgesetz und die Revision des Prohelvetia-Gesetzes beugt und sich während einer groß angelegten Anhörung die Positionen der öffentlichen und privaten Kulturförderer, der Kulturschaffenden zu Gemüte führen, dann werden die 25 Kommissionsmitglieder von den Städten auch zu hören bekommen, dass die sogenannten Leuchttürme, herausragende Institutionen und Anlässe, dringend ins KFG aufgenommen werden müssten. Und dass der Bund seine Schwerpunkte mit den Städten, Gemeinden und Kantonen absprechen müsse.
Wir reden deshalb eben nicht von Anhören und nicht von Mitreden, sondern wir gehen davon aus, dass die Formulierung gewählt werden sollte, dass der Bund seine Schwerpunkte mit den Kantonen und Städten abspricht. Also absprechen ist für mich eine verbindliche Abmachung gegenseitig, natürlich unter dem Vorbehalt, dass die Bundesversammlung, die dann letzten Endes dem zustimmen muss, das auch tut.
Christoph Reichenau hat es im ersten Teil dieser Reflexesendung auf DRS2 angedeutet, die Autonomie der Prohelvetia. Diese Autonomie der Kulturstiftung, so ist auch Daniel Furter von Swisskultur überzeugt, müsse klar und eindeutig sein.
Wir werden nicht oft beneidet im Ausland um unsere Kulturpolitik, weil andere Länder vielleicht mehr aufbringen. Aber wir werden immer wieder darauf aufmerksam gemacht, wie sinnvoll es ist, eine Institution zu haben wie die Prohelvetia in ihrer Staatsferne. Und Staatsferne meint nicht Desinteresse am Staat, sondern meint wirklich in ihrer Ungebundenheit und Autonomie im Verhältnis zu den Kulturschaffenden und der Pflege des Austausches und der Kultur insgesamt. Und diese Autonomie und Unabhängigkeit ist zentral wichtig. Müsste gerade jenen Menschen wichtig sein, die Angst haben vor allem, was nach Staatskultur tönt. Gerade da gilt es, Möglichkeiten zu schaffen, dass wirklich Entscheide fallen, die nicht von der Politik diktiert werden, sondern die aus den Gremien heraus, aus den Inhalten herauskommen. Dass eine Prohelvetia sich Rückfragen seitens des Parlaments gestatten lassen muss, das ist absolut selbstverständlich. Aber dieser Dialog kann sinnvoll ja nur stattfinden, wenn vorher quasi eine Autonomie gegeben ist und auf diese Autonomie kann dann reagiert werden mit Vorgaben, mit der Entwicklung von Strategien, die unter anderem auch von der Prohelvetia eingehalten werden müssen.
Wenn Swisskulturpräsident Daniel Furter morgen nach Bern reist, um der Nationalrätlichen Kulturkommission zu erörtern, warum die vorliegenden Gesetze, das Kulturförderungsgesetz und das revidierte Prohelvetia-Gesetz, mutlos und unbrauchbar sind und der Kultur nicht wirklich dienen, dann wird er auch einen weiteren Vorschlag parat haben: die Bildung eines Kulturrates. Ein Kulturrat, der die Bundesverwaltung bei ihren kulturpolitischen Entscheiden berät.
Ich glaube, vieles im Gesetz zeugt von einer Auseinandersetzung zwischen Technokratie und Demokratie oder sagen wir mal zwischen den sogenannten Sachverständigen und denen es wirklich, um die es wirklich geht, die wissen, wovon sie reden. Und es scheint uns ganz wichtig, dass die Strategieentwicklung einer schweizerischen Kulturpolitik nicht in Ämtern sich abspielt, ohne diesen Ämtern zu nahe treten zu wollen, sondern dass diese Strategieentwicklung, dass die sich dort abspielt, wo repräsentativ die Köpfe des Landes zusammenkommen, die dazu etwas zu sagen haben. Und da denken wir, ist ein staatsunabhängiger Kulturrat ganz entscheidend. Ein Kulturrat, wo auch das Vorschlagsrecht, wer in diesem Kulturrat ist, aus diesen Kreisen kommt, die es dann wirklich angeht. Selbstverständlich muss der vom Bundesrat eingesetzt sein, aber es muss auch in Konsultation mit den erwähnten Städten beispielsweise passieren, mit den Organisationen der Kulturschaffenden etc. ein Gremium zu schaffen, auf das sich der Bundesrat beratend berufen kann, wie er sich heutzutage beruft auf den Wissenschafts- und Technologierat.
Josiane Aubert, die neue Präsidentin der WBK, der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur, hat für den Einstieg in die Beratung des Kulturfördergesetzes eine große Anhörungsrunde angesetzt. Länger und ausführlicher als die Anhörung, als die Kommission sich im Januar mit dem Thema Forschung am Menschen beschäftigte und die Mörgeli-Mengele-Geschichte ihren Anfang nahm. Dass der Kultur und der Kulturpolitik Platz eingeräumt wird, der Komplexität Rechnung getragen wird, wertet Christoph Reichenau als gutes Zeichen.
Sie zeigen eigentlich damit, dass Sie so viele Kreise, so vielfältige Kreise überhaupt anhören. Für mich das Wichtigste, nämlich ein Interesse an der Landschaft der Kultur und der Kulturförderung außerhalb und innerhalb des Bundes, die eine Rolle spielt. Und ich glaube, dieses unbefangene Zuhören, Fragen stellen und dann daraus die eigenen Schlüsse ziehen, das ist eigentlich das, was ich mir wünsche und das sieht danach aus.
25 Nationalrätinnen und Räte arbeiten in der WBK. 5 WBK-Mitglieder äußern sich vor dem Einstieg in die kulturpolitische Diskussion morgen nochmals in dieser Reflexesendung. Die CVP-Nationalrätin Brigitte Haberli, SVP-Mann Christoph Mörgeli, die Grüne Ruth Genner, Jean-François Steiert von der SP und den Anfang macht wieder Doris Fiala von der FDP.
Ja, ich freue mich sehr, weil diese Geschäfte sind keine trockenen Geschäfte. Kultur ist etwas ganz Spezielles. Und wir haben uns vor wenigen Wochen mit dem Humanforschungsgesetz beschäftigt. Und das ist die Vielfalt in dieser Kommission. Ich bin gespannt.
Und ich bin gespannt auf die Einschätzungen gerade der verschiedenen Persönlichkeiten aus dem Kulturbereich.
Die Kulturpolitik interessiert mich natürlich grundsätzlich. Ich bin ja auch in diesem Bereich beruflich tätig. Aber ich bin gleichzeitig sehr skeptisch über alle Arten von allzu starkem staatlichen Eingreifen. Meine Devise heißt, Kultur ist Sache der Kultur.
Wir Grünen sind sicher sehr engagiert für die Kulturpolitik des Bundes. Wir möchten auch, dass der Bund mehr macht im Kulturbereich, dass er aber die Kultur wirklich unabhängig gestalten lässt.
Wir warten seit ewig langem auf die Entwürfe, die jetzt zur Diskussion stehen. Insofern freue ich mich, dass wir ein bisschen Zeit der Kultur widmen können. Was mich gleich stört, ist, dass nach wenigen Zeilen die Botschaft des Bundesrates bereits das Wort finanzneutral drin hat. Ich denke, eine Kulturpolitik, die den Namen verdient, wird nicht durch Finanzneutralität definiert, sondern durch ein bisschen Größe.
Die Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur besteht aus 25 Mitgliedern. Nach den Wahlen im vergangenen Herbst sind 12 davon WBK-Neulinge und ein Viertel der Kulturkommission gehört der SVP an. Man darf also durchaus gespannt sein, wie die Kommission die Gesetzesentwürfe anpackt, ob sie eintritt und die Gesetze Schritt für Schritt durchackert und an Änderungen tüftelt oder ob sie entscheidet, dass das Kulturförderungsgesetz und das revidierte Prolfezia-Gesetz so dürftig und klapprig sind, dass man das Paket gleich an den Absender zurückweist. Wie die WBK die kulturpolitischen Gesetze anpackt, ist offen. Glasklar ist aber jetzt schon, die Kulturverbände und die Städte sind sich im Großen und Ganzen überraschend einig. Die vorliegenden Gesetze sind so nicht brauchbar. Der Autor Guy Kneter bringt es am Schluss dieser Sendung so auf den Punkt.
Ich glaube jetzt, dass wir wirklich eine große Bewegung zustande bekommen und wir werden es wirklich ganz massiv bekämpfen. Also in der Breite mit all unserem Gewicht. Und ich weiß, dass Kulturschaffende in diesem Land es schwer haben. Man hat das gesehen bei den Ausländer- und Asylgesetzen, wo sich 700 Kulturschaffende engagiert haben, die haben da unterschrieben, das hat die Abstimmung nicht wesentlich beeinflusst. Aber beim Kulturgesetz kann man doch sagen, das ist etwas, wovon wir was verstehen, das ist unser Bereich. Und also ich kann mir nicht vorstellen, dass man da auf uns nicht hört. Weil wir haben doch sehr viele auch bekannte Namen in unseren Verbänden, die sich jetzt alle dahinter setzen werden. Also ich glaube, die Geschlossenheit jetzt war noch nie so groß wie im Moment.
Morgen stürzt sich die Nationalrätliche Kulturkommission in die kulturpolitische Debatte. Die Kulturverbände sehen sich gut gerüstet und für heute bedankt sich Karin Salm für ihr Interesse. Morgen begrüßt sie an dieser Stelle mein Kollege Michael Sennhauser. Mit im Gepäck hat er das Kinomusical Sweeney Todd.